Wie ihr schon wisst, wir machen gerade so eine Predigtserie über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Für die, die jetzt zum ersten Mal da sind, das Hauptthema ist Gottesbild. Und anhand von dieser Geschichte sieht man die verschiedenen Gottesbilder, die es vielleicht geben könnte über den Vater in dem Sinne. Also heute werden wir die Geschichte nicht durchlesen, weil das habe ich schon dreimal getan. Das ist eine bekannte Geschichte, und wer das aber so blitzschnell lesen will nebenbei, das ist in Lukas 15, da könnt ihr die Geschichte finden. Letztes Mal haben wir uns Gedanken gemacht über den älteren Bruder in dieser Geschichte, der eifersüchtig war, als dieses Fest veranstaltet wird für seinen jüngeren Sohn, der jetzt kommt nach seiner Rebellion. Und heute schauen wir uns den letzten Charakter dieser Geschichte, nämlich den Vater. Was wissen wir über diesen Vater? Sein jüngerer Sohn kam eines Tages und hat gesagt: Ich will mein Erbe jetzt. Und das tut als Vater nicht nur weh, sondern es war auch für den damaligen Kulturverhältnissen ein Skandal. In dieser Kultur war Ehre und Schande ein entscheidender Faktor. Ein Vater lebte nämlich nicht nur für sich privat, sondern für eine Gemeinschaft, sei es Familie, sei es Dorf, sei es Stadt. Ansehen dieses Vaters war wichtig. Sein Sohn mit dieser Bitte hat ihn eigentlich öffentlich gedemütigt. Im Dorf hat man sehr wahrscheinlich dann getuschelt über diesen Vater. Der Vater hat nicht mal seine Familie im Griff. Dieser Vater hat seinen Sohn schlecht erzogen. Was für ein schwacher Vater. Denn würde ein starker Vater sein, dieser Sohn hätte niemals so eine Bitte gebracht. Niemals. Der Ruf dieses Vaters ist also komplett beschädigt eigentlich. Nur anhand von dieser Bitte. Jetzt wird es aber noch krasser. Der Vater geht dieser Bitte nach und er gibt ihm den Teil des Erbes, obwohl er nicht mal muss. Er hat es einfach gegeben. Und schon ab jetzt diesem Punkt, das wäre schon Knockout aus für seinen Ruf. In der Familie und außerhalb der Familie, im Dorf, in der Stadt. Denn ein starker Vater hätte so einen Sohn sowas von zurückgewiesen. So einen Sohn hätte man zur Verbannung geschickt mit so einer Bitte. Später kommt dieser Sohn zurück, nachdem er alles verloren hat. Und zu unserem Erstaunen als Hörer oder Leser dieser Geschichte, der Vater läuft ihm entgegen. Und wir denken heute, ja, laufen ist ja normal. Damals hat man ja keine Hosen angehabt, sondern eher Gewänder. Und für einen gestandenen Mann laufen zu können, dann musst du dein Gewand über deine Knie heben und dann geht's los mit dem Laufen. Also höchst peinlich eigentlich. Das ist unwürdig für so einen alten Mann. Dazu noch, er rannte nicht, um ihm eine Backpfeife zu geben, sondern um ihn aufzunehmen als Sohn. Der Vater war bereit, seinen Ruf im Dorf komplett zu verlieren. Ist egal. Ist egal, was die Leute über mich denken. Ist egal, was meine Familie über mich denkt. Mein Sohn ist wieder da. Das zählt. Er nimmt die Schande auf sich, damit der Sohn zurückkommen kann. Das ist ja ein Gleichnis. Jesus will hier etwas verdeutlichen, was auf eine höhere Ebene passiert, nämlich auf die göttliche Ebene. Gott war bereit, missverstanden zu werden vom ganzen Universum. Gott war bereit, als schwach zu gelten. Gott war bereit, sich lächerlich zu machen in den Augen der Welt. Und am Kreuz trägt er dann die ultimative Schande dieses Akts. Und das finde ich jetzt spannend, wie dieser Vater mit dem Sohn umgegangen ist. Ich lerne ein bisschen davon, es gibt also Zeiten, in denen das Beste, was ein Vater oder eine Mutter tun kann, ist, einen rebellischen Sohn oder eine rebellische Tochter seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Damit er durch vielleicht diese Erfahrung die Folgen seiner Entscheidung erkennt überhaupt, was er sich da wünscht. Und genau das sehe ich auch im Gleichnis. Der Vater lässt den Sohn gehen. Nicht, weil er ihm egal ist, auf gar keinen Fall, sondern weil er ihn liebt. Und echte Liebe zwingt nicht. Echte Liebe ist auch bereit, mal loszulassen, auch wenn es wehtut. Der Vater weiß, solange der Sohn glaubt, dass das Leben ohne ihn besser ist, er wird nicht zurückkommen. Und als er es verstanden hat, er ist dann zurückgekommen. Also manchmal muss der Mensch erst selbst erleben, dass dieses ferne Land, was uns so viel versprochen hat, so viel Schönes versprochen hat, eigentlich gar nicht so schön ist, wie ich dachte. Es erfüllt mich nicht. Und vielleicht erklärt das auch dein eigenes Leben. Warum Gott dich nicht immer aufgehalten hat und gezwungen hat zu bleiben in einem bestimmten Ort. Warum du Wege gegangen bist, die dich schlussendlich verletzt haben. Nicht, weil Gott dich verlassen hat, sondern weil er dich nicht zwingen will. Nun geht's aber weiter mit dem nächsten Problem in dieser Geschichte. Der ältere Sohn ist überhaupt nicht einverstanden mit der Vergebungsbereitschaft seines Vaters. Überhaupt nicht. Der Vater ist dann bereit, diesen Fest, was er für den Sohn, der verlorene Sohn veranstaltet hat, diesen Fest zu verlassen, um diesen stutzigen anderen Sohn zu begegnen draußen, um ihn quasi anzuflehen, komm und freu dich einfach, dass dein Bruder zurück ist. Hier sehe ich einen Vater, der keinen favorisiert, der Söhne. Keinen. Hier muss man auch deutlich etwas bemerken, dass der Vater, als er das Erbe aufgeteilt hat, oft denken wir, es wurde nur aufgeteilt auf den rebellischen Sohn. Aber es wurde auf den beiden aufgeteilt. Und nach dem jüdischen Gesetz damals, es war das so, dass der ältere Sohn das doppelte Anteil bekommt von diesem Erbe. Und in einer Familie mit zwei Söhnen bedeutet das also, der jüngere Sohn hat ein Drittel vom Erbe bekommen und der ältere Sohn hat zwei Drittel behalten. Das ist jetzt nicht als Bonus damals gedacht, sondern es geht darum, dass der ältere Sohn Verantwortung übernehmen sollte jetzt als Oberhaupt der Familie. Deswegen hat er mehr bekommen, weil er mehr auch zu leisten hat in der Verantwortung. Und normalerweise wurde das Erbe zwar aufgeteilt, blieb aber in Händen der Familie, bis der Vater gestorben ist. Und der jüngere Sohn aber, was er tut, ist ein Schritt weiter. Er sagt, ich will das jetzt zu deiner Lebenszeit. Ich will das also ausgezahlt bekommen. Und damit er geht, damals gibt es ja kein Bankkonto mit, ja, ich überweise dir das Geld oder so, sondern damals hatte man Dinge oder zum Beispiel Ländereien und so weiter. Das bedeutet, dieser Sohn musste seinen Teil verkaufen, also weg von der Familie, weggeben an jemand Fremdes, um Geld zu bekommen, mobil, sodass er abhauen kann. Und das macht für mich deutlich, er wollte nicht nur Unabhängigkeit, sondern er wollte sich komplett von Vater lösen und komplett von seiner Familie lösen. Das ist wirklich wortwörtlich fast wie ein Verrat an der Familie. Normalerweise ist ja alles unter der Familie geblieben, über Generationen hinweg. Dieses Fest wurde aber nicht veranstaltet, weil der jüngere Sohn es irgendwie verdient hat. Ich glaube, das hat jeder schon gecheckt. Es wurde gemacht, warum? Es ist eine einfache Geste der Freude des Vaters, dass mein Sohn zurück ist. Es ist die Freude des Vaters, die bewirkt ein Fest im Haus. Es ist die Freude des Vaters, die auch bewirkt, dass er weggeht von Fest, um diesen älteren Sohn zu begegnen, damit er teilnimmt an diesem Fest. Und zu wem sagt Jesus diesen Gleichnis? Ja, an den Pharisäern, die Sündern verurteilt haben, die Vergebung jetzt von Gott bekommen. Und das sagt Jesus, um diese Pharisäer klarzumachen, was ihre Einstellung sein sollte, wenn Sünder zu Gott zurückfinden. Also Freude statt irgendeine Art Verurteilung. Das sollte vorhanden sein. Nun, der ältere Sohn schaut auf seinen Bruder und was sieht er, wenn er zurückkommt? Er sieht nur Abfall. Du bist ein abgefallenes, rebellisches Ding. Mit dir will ich nichts zu tun haben und mit diesem Fest noch weniger. Ich bin nicht einverstanden. Ich komme nicht. So will ich das bezeugen. Und ich muss jetzt ehrlich mit euch sein. Ich glaube, ungefähr 7 Jahre im Pastor. Ich habe schon alles Mögliche erlebt in meiner kleinen Karriere bis jetzt. Aber etwas, was mich oft begleitet, wenn ich mit Menschen so rede, sei es, wenn sie in der Gemeinde sind oder nicht mehr in der Gemeinde. Manchmal habe ich Geschwister erlebt, die nicht mehr zum Beispiel zum Gottesdienst kommen oder sich ganz von der Gemeinde distanzieren wollen, weil sie enttäuscht sind. Weil sie Dinge gesehen oder erlebt haben, die sie abgestoßen haben. Und ich verstehe das. Wirklich, ich verstehe das. Teilweise. Aber vielleicht dürfen wir genau an dieser Stelle von Jesus lernen. Komm mal mit mir mit. Jesus kam in einen Judentum, das tief zerfallen und fehlgeleitet war. Das sehen wir in den ganzen Geschichten, wie er diskutiert hat mit den Pharisäern, so die höchste religiöse Schicht und so weiter. Ein System, das weit weg von Gottes Herz war, eigentlich. Und was hat Jesus getan? Trotzdem ist er jeden Samstag, wie es die Bibel sagt, nach seiner Gewohnheit zur Synagoge gegangen. Und ich, oder und wir, die wir so viel weniger heilig sind als Jesus, sagen dann manchmal, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ich will mit diesen einen Bruder oder Schwester nicht mehr sehen. Oder die Musik passt mir nicht. Oder das ist alles so oberflächlich, was ich in dieser Gemeinde höre. Oder nicht mehr so geistlich genug für mich. Ich brauche so ein bisschen mehr Vollkornbrot. Früher war es viel besser. Jetzt, nee. Oder vor allem, die sind alle nur Heuchler. Und ohne es zu merken, stehe ich draußen. Ohne es zu merken, stehe ich draußen. Genau wie der ältere Sohn, der nicht zu diesem Fest gehen will, zu diesem abgefallenen Bruder. Und da kommt ein anderes Problem dazu. Dieser ältere Bruder sieht die Aufmerksamkeit des Vaters zu seinem verlorenen Sohn in diesem Fest und denkt dann sofort, dann werde ich wohl weniger geliebt als mein anderer Bruder. Denn mein Vater hat nie so ein Fest für mich veranstaltet, hat er gesagt im Text. Ich bin weniger geliebt. Aber wisst ihr, dieser Vater, ich kann euch versichern, lebt nicht in Kategorien von mehr oder wenig. Wir kommen von einer Welt, das genauso denkt. Mit ständigem Vergleich. Wer ist besser? Wer hat mehr Followers? Wer ist erfolgreicher? Wer ist wertvoller? Und wenn wir so denken, dann fangen wir an, genauso wie der ältere Sohn zu füllen. Was hat er gefühlt? Eifersucht, Bitterkeit, Unsicherheit. Wir sehen also, wie andere vielleicht gesegnet werden, und statt uns zu freuen, vergleichen wir dann. Wir wissen natürlich mit dem Kopf, dass Gott jeden liebt. Aber im Herzen glauben wir dann oft, ja, aber vielleicht liebt er den anderen mehr, weil er noch frommer ist als ich. Er tut doch mehr in der Gemeinde als ich. Er wird doch mehr geliebt sein als ich. Ich stehe nie vorne. Dann erlebt doch den Stefan oder den Pastor mehr als ich. Wir stellen uns Gott wie jemanden, der alles bewertet. Wie eine große Anzeigetafel im Himmel. Genug gebetet? Ja, es könnte besser sein. Genug getan? Ja, heute war okay. Gestern war aber besser. Genug geleistet für die Gemeinde? Und so leben wir innerlich unter Druck, ständig. Ein Druck, und ich sage euch ganz ehrlich, der nie weggehen wird, wenn wir so denken. Du wirst nie zu einem Punkt kommen der Befriedigung von, ich bin jetzt angekommen von meiner Leistung her. Und weißt du, was das mit uns macht? Wir kommen nicht mehr frei zu Gott. Wir kommen vorsichtig zu ihm. Wir überlegen dann, kann ich dann überhaupt noch beten? Bin ich überhaupt noch würdig genug, vor diesen Gott, diesen heiligen Königsgott zu treten? Bin ich würdig genug, überhaupt zur Gemeinde zu kommen? Wenn ich das und jenes gemacht habe? Bin ich gerade würdig genug als Mensch? Und noch etwas passiert dann, wir fangen an, uns dann mit anderen zu vergleichen. Wenn jemand dann geistlicher wirkt als ich, fühle ich mich dann minderwertig. Wenn ich aber besser bin als den anderen, dann fühle ich mich dann überlegen. Ich bin noch geistlicher. Und das ist der Geist vom älteren Sohn. Genauso denkt er und genauso fühlt er. Und das Tragische ist, wir können dann vielleicht Gott dienen, aber wir fühlen uns nicht geliebt von diesem Vater. Wir tun vielleicht das Richtige, Aber unser Herz bleibt ständig in Unruhe. Wir sind im Haus des Vaters, aber leben wie Angestellter von Vater. Wir denken oft, diese Geschichte handelt über zwei Söhne. Aber Jesus erzählt diese Geschichte, um uns den himmlischen Vater zu offenbaren, eigentlich. Also eigentlich könnte man diese Geschichte einen neuen Titel geben, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Es ging immer in erster Linie um den Vater, wie er mit diesen Söhnen umgegangen ist. Und Jesus ist nicht nur der Erzähler dieser Geschichte, und jetzt kommt's, er ist auch diese zwei Söhne. Das irritiert erstmal, aber ich zeige euch das. Er ist der ältere Sohn. Im Gegensatz zum älteren Bruder im Gleichnis lebt Jesus in vollkommener Einheit mit dem Vater. Zwischen ihm und dem Vater gibt es keine Distanz oder Misstrauen oder Angst. Er sagt in Johannes, ich und der Vater sind eins. Oder an anderer Stelle, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Oder alles, was der Vater tut, tut auch der Sohn. Also wenn der Vater im Gleichnis sagt, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein, das hat er zum älteren Bruder gesagt, dann ist das wirklich vollständige Wirklichkeit in Jesus geworden. Gott, der Vater, der den Sohn alles übergeben hat. Jesus aber lebt nicht als Knecht, der sich etwas irgendwie verdienen muss, sondern als der Geliebte von Vater. Der empfängt alles, der ist aber auch bereit, alles zu geben. Nicht wie der ältere Bruder, der so geizig war dann. Jesus auf der anderen Seite ist auch zum verlorenen Sohn geworden. Ja, nicht weil er gesündigt hat, sondern weil er sich entschieden hat, uns so nahe wie möglich zu kommen. Er verlässt das Haus seines Vaters. Seine Heimat hat er verlassen. Nicht aus Rebellion, sondern aus Liebe. Er kommt dann in ein fernes Land, was ihm komplett fremd war, dieser Welt. In unserer Welt, in unserer Zerbrochenheit, er nimmt uns an und was auch dazu gehört, nämlich unsere Schwachheiten, unsere Ablehnung, unsere Einsamkeit. Er wird nämlich einer von uns in dieser Verbannung. Und er lebt unter denen, die verloren sind, wie der verlorene Sohn. Er wird missverstanden, er wird verachtet, er wird abgelehnt. Und er geht bis an dem Ort, wo sich der verlorene Sohn wirklich befindet, nämlich in dieser Erfahrung der Verlassenheit. Am Kreuz schreit dann Jesus, was sagt er denn? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird der, der sich fern von Gott fühlt. Er trägt die Angst und diese Trennung, denn er hat alles gegeben. Sein Leben, seine Würde, seine Sicherheit, alles, was ihm gegeben worden ist, gibt er hin für die Menschheit. Und dann aber kehrt er zurück zum Vater. Wie der verlorene Sohn in dieser Geschichte. Letzte Woche, wir haben ja die Himmelsfahrt quasi angedacht oder gefeiert. Nun, was heißt das denn? Jesus kommt zum Vater zurück und bringt uns mit eigentlich. Unsere Zerbrochenheit, unsere Schuld, unser ganzes verlorenes Leben nimmt er mit zum Haus des Vaters. damit, und jetzt hört, hört, damit seine Rückkehr auch deine Rückkehr wird. Damit sein Zuhause jetzt auch dein Zuhause wird. Er sagt, ich gehe zum Vater. Und jetzt kannst du sagen, weil Jesus jetzt zum Vater geht, habe ich jetzt einen Vater im Himmel. Habe ich jetzt ein neues Zuhause. Nun merke ich am Ende dieser ganzen Analysen vom Gleichnis, es geht nicht um mich als der verlorene Sohn, es ging um Jesus, der zum verlorenen Sohn wurde. Es ging nicht um mich als der ältere Bruder, sondern es ging um Jesus, der wahre ältere Bruder ist. Es ging die ganze Zeit um den Vater und wie die Liebe des Vaters das Potenzial hat, in dieser Geschichte alle Beteiligten zu verändern durch seine Liebe. Und wenn ich ehrlich bin, vielleicht müssen wir anfangen, die Bibel neu zu lesen. Durch diese Brillen. Aus dieser Geschichte. Ganz am Anfang schon werden wir dann lesen, im Garten Eden, als der Mensch sich versteckt, kommt Gott und ruft, Adam, wo bist du? Da höre ich eher einen Vater, der auf der Suche geht nach seinem verlorenen Sohn. Ein suchender Vater. Einen Gott, der sich dann selber vorstellt in 2. Mose 34 und sagt, der Herr, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Gnade. Und dann gehen wir weiter durch die Geschichte der Bibel und wir hören ihn sagen in Jeremia 31, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Durch die Propheten hindurch sehen wir dann sein Herz noch klarer und dann in Jesaja 49, der sagt, kann auch eine Mutter ihr Kind vergessen. So gerade sehe ich Natascha draußen mit dem Baby. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie ihr Kind vergisst. Aber Gott sagt, selbst wenn das möglich wäre, ich vergesse dich nicht. Und dann bei Jona, in der Geschichte von Jona, wo Gott dann sagt, und mich sollte nicht kümmern Ninive, diese große Stadt. Hier sehe ich einen Vater, den seine Söhne und Töchtern wichtig ist, und zwar alle. Und dann kommt Jesus. In sein Leben und am Kreuz wird dieses Herz des Vaters komplett offenbart. Und jetzt kommt ein Text, das alles wirklich auf den Punkt bringt. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott war mit Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und nach all dem sagt Jesus, bevor er zum Vater geht, zu seinen Jüngern, sagt er, ich gehe zu meinem Vater und zu euren Vater. Wow. Plötzlich wird klar, dass es immer darum ging, dass du und ich nach Hause kommen. Zu unserem Vater, wortwörtlich. Liebe Gemeinde, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Woche gerungen mit Worten, als ich diese Predigt geschrieben habe. Ohne Spaß. Ich ringe mit Worten und ich merke, dass alles, was ich hier sagen könnte, zu klein ist. Zu schwach. Oder irgendwie zu unzureichend, um zu zeigen, wie dieser Vater wirklich ist. Ich komme an meine Grenzen, ich bin ja nur ein Mensch. Denn es geht hier nicht um irgendeine Idee oder irgendeine Lehre, es geht um deinen Vater im Himmel. Meinen Vater. Ein Vater, den wir so oft missverstehen, den wir gefürchtet haben, vor dem wir uns verstecken, vor dem wir dachten, wir müssen ihm etwas beweisen. Einen Vater, vor dem wir dachten, er sei streng, er sei irgendwie fordernd, er sei schwer zufriedenzustellen. Einen Vater, vor dem wir uns innerlich klein gemacht haben, vor dem wir geglaubt haben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug. Ich muss mich mehr anstrengen in meinem Glauben. Ich darf keine Fehler mir leisten. Einen Vater, den wir angeschaut haben durch die Brille der Angst. Wir haben Angst. Und vielleicht ist genau das, was dein Herz so schwer glauben lässt, dass Gott besser ist, als du je gedacht hast. Was ist, lieber Bruder, lieber Schwester, lieber Gast, was ist, wenn der Gott deine Vorstellungen, die du gerade hast, was ist, wenn der Gott deine Vorstellung noch viel barmherziger ist, noch viel geduldiger ist und noch viel liebevoller ist, als du es dir gerade ausmalen kannst in deinen besten Fantasien? Was ist, wenn du jahrelang eine Lüge geglaubt hast über den Vater? Leute, ganz ehrlich, das berührt mich gerade. Was ist, wenn du deinen Vater im Himmel missverstanden hast? Jahrelang, dass du gedacht hast, er ist so, aber er ist nicht so gewesen. Und vielleicht ist genau das heute der Moment, wo du einfach nur still wirst vor diesem Vater. Und einfach hörst, was er dir zu sagen hat. Und wollt ihr wissen, was er euch sagen wird? Mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist deins. Du bist mein geliebter Sohn oder Tochter, an dem ich Wohlgefallen habe. Amen.